MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Heute geht es um eine verblüffende Entdeckung aus der aktuellen Forschung und die könnte das Zeug haben, die Krebstherapie zu verändern. Eine neue Studie im Fachmagazin Nature zeigt, die Corona-mRNA-Impfstoffe könnten bei der Heilung von Krebs helfen. Genauer gesagt, sie könnten Tumoren empfindlicher machen für Immuntherapien. Ja, was heißt das genau? Könnte die Corona-Impfung also zufällig ein Türöffner sein für besondere Krebstherapien? Und was sagt das über die Zukunft der Medizin, in der Impfstoffe ja nicht nur vor Infektionen, sondern auch vor Krebs schützen sollen? Darüber sprechen wir heute in Kekulés Gesundheitskompass, werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.
Ich bin André Seifert, bei mir ist der Arzt und Virologe Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé.
Hallo, Herr Seifert.
Ja, bevor wir zum Thema Krebs kommen, lassen Sie uns noch mal kurz aufs Impfen schauen. Hat das überhaupt noch einen Effekt? Das ist vielleicht das, was sich auch viele fragen. Ist es überhaupt noch ratsam, sich impfen zu lassen? Oder sind die Nebenwirkungen vielleicht gerade mit mRNA-Impfstoffen so groß? Das geht ja von kurzer Müdigkeit bis hin zum Post-Vax-Syndrom.
Also die Nebenwirkung ist natürlich ein heißes Eisen, was Sie da fragen.
Ja.
Klar ist, dass es in seltenen Fällen, das muss man sagen, das ist selten, sowas wie dieses Post-Vax-Syndrom gibt. Das heißt also Menschen, die nach der Impfung Symptome haben, die so ein bisschen so ähnlich wie Long-Covid sind. Das war ja lange umstritten. Viele Menschen haben auch bis heute noch Probleme, dafür Anerkennung zu bekommen. Mhm. Was ich persönlich immer so ein bisschen schwierig finde, wenn der Staat erst Impfstoffe empfiehlt, dann die Hersteller ja bekanntlich freistellt von Haftungen, das hat Brüssel ja gemacht in dem Fall, und dann es aber den Bürgern sehr schwer macht, Ansprüche durchzusetzen, wenn es um mögliche Impfschäden geht. Aber das ist sozusagen der politische Teil, der ja immer mitschwingt. Rein fachlich gesehen ist es so, dass das wirklich selten ist im Vergleich zu den sehr, sehr häufigen Impfungen. Das ist ja inzwischen milliardenfach verimpft worden. Sodass ich sagen würde, die Nebenwirkungen sind vielleicht nicht das, wovor man jetzt primär Angst haben muss, außer man ist grundsätzlich so ein bisschen vorsichtig bei diesen RNA-Impfstoffen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, braucht man diese Impfstoffe? Muss man sich jetzt noch impfen lassen? Und da ist ja Omikron und die Untervarianten, die wir haben, von der Krankheitslast immer schwächer geworden. Und da gibt es eine neue Studie, über die wir mal sprechen können, die gerade mal gezeigt hat, dass es schon noch einen Resteffekt gibt. Also es gibt eine Wirksamkeit der Impfstoffe, die aber, um es ein bisschen vorwegzunehmen, kleiner Spoiler, relativ schwach ist.
Okay.
Und vor dem Hintergrund muss sich dann jeder überlegen, gehöre ich zu denen, die davon profitieren oder nicht.
Und wollen wir die Studie noch kurz vorstellen? Sie sagten ja im Vorgespräch schon, dass es sich tatsächlich größtenteils um ältere Patienten handelt, richtig?
Ja, das ist eine Studie, die ist gerade ganz aktuell rausgekommen, jetzt am 23.10. in dem sehr, sehr renommierten Journal New England Journal of Medicine. Das ist so quasi der Tempel der klinischen Medizin, kann man sagen, der inneren Medizin. Und das ist eine sehr, sehr gute Studie, technisch super gemacht, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Und zwar mal wieder aus St. Louis, wo diese Veteranen-Healthcare, US Veterans Healthcare ist in den Vereinigten Staaten. Die haben ja, darüber haben wir schon öfters mal gesprochen, ein eigenes Gesundheitssystem für die Kriegsveteranen, Militärveteranen. Und wenn die dann im Ruhestand sind, aus welchem Grund auch immer, dann werden die besonders gut versorgt. Für amerikanische Verhältnisse extrem gut und eben auch gut in dem Sinn dokumentiert. Also da hat man wirklich hervorragende Dokumentationen. Wahrscheinlich stimmen die ehemaligen Soldaten dem dann auch aktiv zu, dass das alles aufgezeichnet wird. Und diese Datenbank ist also Gold wert. Da können wir also wirklich nur von träumen in Deutschland mit unseren ganzen Reglements, die es gibt beim Datenschutz. Und die haben mal wieder jetzt eine ganz tolle Studie gemacht. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Die haben sich angeschaut, wie ist eigentlich der Krankheitsverlauf bezüglich Covid oder wie häufig müssen die ins Krankenhaus und ähnliches verglichen Geimpfte und Ungeimpfte. Aber das ist das Besondere, die relativ aktuelle Saison, also die Saison 24-25, das war jetzt gerade die letzte. Das waren alles Leute, die so zwischen September und Dezember letzten Jahres geimpft wurden. Also wirklich die Frage, ob quasi der aktuelle Impfstoff, der saisonale Auffrischimpfung, die sind natürlich alle vorher schon mal geimpft und es waren Boosterimpfungen, ob das was bringt. bringt. Und man hat dann grundsätzlich bei solchen Studien immer das Problem, haben wir schon öfters mal besprochen, dass das heißt Healthy Vaccine Bias auf Englisch, also der Fehler, der entsteht bei so Statistiken dadurch, dass Leute, die sich impfen lassen, die sich dafür entscheiden, häufig dann auch sonst gesünder leben,
okay.
Aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Und das ist ganz bekannt, ja, dass man bei Impfstoffuntersuchungen deshalb Fehler kriegt. Und da haben die Folgendes gemacht, fand ich ganz pfiffig. Die haben gesagt, wir nehmen jetzt nur Leute, die eine Kombinationsimpfung aus Covid und Influenza sich haben geben lassen. Mhm. Und vergleichen die mit solchen, die sich nur gegen Influenza haben impfen lassen. Gibt es ja auch. Also man kann beides machen. Und damit haben sie diesen Healthy Vaccine-Effekt relativ runtergedrückt, weil natürlich die sich gegen Influenza impfen lassen, ja auch offensichtlich ein gewisses Gesundheitsbewusstsein haben und vorsichtig sind und so weiter. Wenn man das macht, kriegt man hier also raus, dass vom Ergebnis her, dass die Hospitalisierungen bei der Kohorte, die dort hatten, das waren über 100.000 Leute insgesamt, die sie da in der Untersuchung hatten, 160.000, die Doppelimpfung genommen haben, 130.000 ungefähr, die nur die Influenza hatten, haben sie 6 Monate lang beobachtet und haben gesagt, in dieser Zeit ist die Häufigkeit für Besuche von Nothilfe im Krankenhaus um etwa 30% runtergegangen bei den Geimpften. Also ein Drittel fast, ja. Etwas deutlicher ist der Effekt, 39, fast 40% bei Hospitalisierungen wegen Covid oder anderer Atemwegsprobleme. Genau ist das natürlich nicht untersucht worden, aber wahrscheinlich Covid. Und bezüglich Todesfällen, das ist das, was wir immer diskutieren, ist die Wirkung am deutlichsten. Da ist die Wirksamkeit noch 64%. Das heißt also, da muss man schon sagen, also rein von der Wirkung her, wenn man diese Studie anschaut, bei diesen Personen, hat die Boosterimpfung einen deutlichen Effekt gehabt. 64% bezüglich der Vermeidung von Todesfällen. So auf den ersten Blick kann man sagen, das wäre eigentlich eine klare Empfehlung, sich impfen zu lassen.
Eigentlich. Kommt nur ein Aber, oder?
Ja, ja. Aber, und darum bespricht man das natürlich, also das ist ganz interessant, sowas wird ja politisch immer dann aufgegriffen. Jetzt gibt es ganz viele, die diese Studie rausziehen und sagen, schaut mal her, ihr müsst euch impfen lassen, das ist jetzt damit belegt. Und jetzt schauen wir uns die Studie deshalb, das ist ja das Besondere dieses Podcasts, mal genauer an. Mhm. Ja, Veteranen, das klingt ja schon so ein bisschen nach älteren Herrschaften. Das Durchschnittsalter war über 71 Jahre. Das heißt also, mal grundsätzlich genommen, ist diese Wirkung bei älteren Menschen oder deutlich älteren Menschen gewesen. 92% Männer, klar, das sind ja Kriegsveteranen. Und habe ich dann gleich mal nachgeschaut, weil ich gedacht habe, lauter alte Männer, die beim Militär waren, 44% haben früher geraucht, also intensiv geraucht, und 20%, fast 20% rauchen aktuell noch. Das heißt also, das sind ältere Männer, die rauchen und ein gewisses Risiko haben, die beim Militär waren, also vielleicht deshalb auch nicht so gesund sind. Und wenn man dann genauer in die Daten reinschaut, das steht dann immer so im Kleingedruckten hinten drinnen. Ein Viertel ungefähr hat kardiovaskuläre Erkrankungen gehabt, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und zwar so ernsthaft, dass man deshalb in Behandlung war. Fast 30% hatten Diabetes, wow. Über 20% hatten erhöhte Blutfette. Und der mittlere Body Mass Index war bei 30,1. Also die waren alle ganz schön dick, ganz schön diabetisch und hatten damit die klassischen fetten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf bei Covid. Und waren alt. Und in dieser Gruppe, wenn man sich das anschaut, hat man halt einen deutlichen Effekt. Das heißt, diesen Leuten würde man wahrscheinlich bei uns auch sagen, also wenn du so einen Body Mass Index hast, wenn du so alt bist, wenn du irgendwie körperlich ramponiert bist, vielleicht weil du, was weiß ich, im Irakkrieg oder sonst wo im Einsatz warst, lieber impfen als nicht impfen. Die
okay.
Autoren legen dann Wert drauf, dass sie immerhin auch fast etwas über 8000 Teilnehmer hatten, die unter 45 Jahre waren. Und da haben sie nicht separaten Effekt gesehen, aber bei den unter 65-Jährigen, sagen sie, sieht man auch noch eine gewisse Wirkung. Da sage ich mal, naja, die Jüngeren waren erstens im verglichen zu den 100.000 eine wirklich kleine Zahl. Und zweitens muss man sagen, also wenn einer mit 45 schon Veteran ist, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendeine Krankheit, weil die werden ja nicht alle wie die Piloten mit 45 in Ruhestand geschickt. Also wer so jung schon als Veteran ausgemustert wurde quasi, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Komorbidität, oh Gott, das ist ein schwieriges Wort, eben wahrscheinlich ist unter denen dann Herz-Kreislauf und Ähnliches oder Übergewicht dann noch häufiger gewesen. Ja. Unterm Strich für alte Leute auf jeden Fall ein nachgewiesener Vorteil. Für Leute, die keine Erkrankungen haben oder auch nicht über 65 sind, ist es nicht so eindeutig.
Und wenn wir da jetzt einen Strich drunter machen, würden Sie angesichts dessen eine allgemeine Impfempfehlung aussprechen immer noch?
Nein, ich ja sowieso nicht. In den USA ist ganz interessant, gibt es ja oder gab es zu dem Zeitpunkt, Donald Trump und seine Regierung haben das ja geändert, gab es ja interessanterweise eine allgemeine Impfempfehlung für Influenza und für Covid für alle Personen über 6 Monate. Also ab quasi Babyalter sollten alle geimpft werden. Das ist inzwischen revidiert worden. Bei uns in Deutschland ja sowieso keine allgemeine Empfehlung mehr für Kinder. Naja, dann schaut man sich Folgendes an. Das ist so etwas, was die STIKO bei uns in Deutschland ja auch immer macht, wenn sie sich überlegt, ob sie was empfehlen soll oder nicht. Übrigens haben sie das nicht gemacht bei Covid, aber sonst haben sie es eigentlich immer ganz ordentlich gemacht. Man schaut, wie viele Leute muss ich eigentlich impfen, um einen zum Beispiel vor dem Tod zu bewahren oder einen vor dem Krankenhaus zu bewahren. Das ist eine andere Zahl als diese Wirksamkeit, weil nämlich damit reinspielt, wie schwer die Erkrankung ist. Ja, wenn das eine Erkrankung ist, die zum Beispiel ganz selten jemanden ins Krankenhaus bringt, dann müssen natürlich viel mehr Leute impfen, um irgendwas zu bewirken. Und da kommen dann natürlich die Nebenwirkungen wieder oder die möglichen Nebenwirkungen ins Spiel, auch die Kosten. Und da muss man sagen, lohnt sich das überhaupt? Und da ist so die typische Zahl, die man so nimmt, was ist sozusagen der Risikounterschied für pro 10.000 Personen? Also, und da sieht man folgende Zahl. Also dort ist es so, die hatten bezüglich der Hospitalisierungsquote, um 7 Personen vom Krankenhaus zu bewahren, wenn Sie so wollen, muss man 10.000 impfen. Um 2 Personen vor dem Tod zu bewahren, muss man auch 10.000 impfen. Das heißt, also, ich muss 10.000 impfen, um 2 Todesfälle zu verhindern. Das ist, klar, 2 Tote sind 2 Tote zu viel immer, aber das ist eine echt kleine Zahl. Also da würde man jetzt bei so einer Nutzen-Risiko-Abwägung sagen, also brauche ich dann die Impfung wirklich? Liegt natürlich daran, dass die Omikron-Varianten, gerade bei so Personen, die jetzt schon mehrere Omikron-Wellen durchgemacht haben, vielleicht ein paar Mal schon geimpft würden, halt nicht mehr so schwere Erkrankungen machen. Also 2 verhinderte Todesfälle pro 10.000 Impfungen, sagen die Autoren selber, ist wirklich, wirklich wenig. Und wenn man dann die Zahlen noch genauer anschaut, was ja gemeine Epidemiologen dann machen, dann sieht man, wenn man nur die Gruppe nimmt, die unter 65 ist, ist selbst dieser Unterschied bei 0. Also das geht dann gegen 0, also der Effekt. Und wenn man die Personen sich rausnimmt, die keine weiteren Erkrankungen haben, also keine Komorbiditäten, kriege ich das einmal richtig raus, dann ist es so, dass man auch quasi, wenn Sie so wollen, statistisch gesehen 0 von 10.000 oder 0 bis 1 von 10.000 Todesfälle verhindert. Heißt, man kommt dann in so einen Bereich, wo man sagen muss, also diese allgemeine Empfehlung der CDC, dass die sagen, alle und dann auch noch Kinder ab 6 Monaten, die war tatsächlich in letztes Jahr 2024, 2025 aus diesen Daten nicht bestätigt. Muss man denen überlassen, ob sie vielleicht andere Überlegungen angestellt haben. Aber ich bin nun wirklich kein Fan von Donald Trump und insbesondere nicht ein Fan von seinem Gesundheitsminister. Aber dass man da nochmal über die Empfehlungen geht und über die Daten geht und sagt, okay, da werden die Impfung unterstützende Resultate ganz stark in den Vordergrund gestellt und mögliche Zweifel sofort beiseite geschoben. Dieser Vorwurf gegen die CDC, der ist wahrscheinlich nicht ganz falsch.
Okay, soweit die kleine Impfauffrischung. Wir wollen ja eigentlich über Krebstherapie sprechen und die Frage, inwiefern das Impfen mit mRNA-Impfstoffen gegen Covid da vielleicht helfen kann. Vielleicht erstmal ganz allgemein die Frage, wie funktioniert das denn? Also Impfstoffe in der Krebstherapie.
Naja, gibt es verschiedene Ansätze. Wir hatten auch schon mal einen Podcast, wo es nur um moderne Krebstherapien ging. Vielleicht ganz hörenswert, wenn man so die allgemeinen Grundlagen nochmal haben will. Es ist ja prinzipiell so, dass eine Tumorzelle, eine Krebszelle, deshalb wachsen kann, weil das Immunsystem sie nicht auslöscht. Das ist etwas, was man sich klar machen muss. Unser Immunsystem ist ja nicht nur damit beschäftigt, ständig irgendwelche Viren, Bakterien und sonstigen Krankheitserreger abzuwehren, sondern es wehrt auch ständig jede Stunde, jeden Tag Krebszellen ab. Also es entstehen in unserem Körper durch biologische Fehler, nobody is perfect, no cell is perfect, entstehen immer mal wieder Krebszellen. Die werden vom Immunsystem erkannt, weil sie sich plötzlich anfangen zu teilen, völlig sinnlos, oder an irgendeinem Ort sind, wo sie nicht hingehören, und werden getötet. Das, was wir dann als Krebs feststellen, diagnostizieren, sind immer solche Zellen, die es geschafft haben, dem Immunsystem zu entkommen. Und der Klassiker ist, dass die auf der Oberfläche keine, wie wir sagen, Antigene mehr haben, also nichts mehr, was das Immunsystem erkennen kann. Und die sind also quasi glatt wie Teflon und so eine Art Stealth-Bomber, also so ein Tarnkappen-Bomber, der vom Immunsystem nicht erkannt wird. Und da gibt es verschiedene Methoden. Eine ist die, dass man sogenannte Neoantigene da reinbringt. Das heißt, es ist sehr aufwendig, aber man will dann quasi, stellt fest, welche besonderen Eigenschaften hat doch noch diese Tumorzelle. Dazu muss man bei jedem Patienten einzeln den Tumor rausholen, die DNA-Sequenz bestimmen, mögliche Neoantigene eben dann identifizieren, und dagegen macht man Antikörper und die gibt man dann als Therapie, und wenn man Glück hat, funktioniert diese Therapie dann in einzelnen Fällen. Also es ist echt eine mühsame und sehr individuelle Sache. Und was man seit einiger Zeit zusätzlich macht, ist die sogenannte Immun-Checkpoint-Therapie. Das klingt so ein bisschen kompliziert. Also das ist so, also wenn jetzt Immunzellen körpereigene Zellen befallen, wie zum Beispiel Krebszellen, dann ist das ja eine gute Sache. Wenn die körpereigene Zellen zerstören, wo ein Virus drinnen ist, dann ist das meistens auch eine gute Sache. Wird natürlich dann schwierig, wenn das eine Nervenzelle ist, die sie im Gehirn gerade dringend gebraucht hätten. Und dann ist ein Virus befallen und peng, weg ist sie, weil das Immunsystem die eliminiert hat. Aber so grundsätzlich gibt es natürlich viele körpereigene Zellen, wo der Körper sagt, nee, ich will nicht, dass du die kaputt machst, die brauche ich noch. Und dafür hat der einen sogenannten Checkpoint-Protein auf der Oberfläche seiner Körperzellen. Also wir haben auf vielen unserer Körperzellen, wo das Immunsystem anfängt dran rumzunagen, haben wir Checkpoint-Proteine. Checkpoint heißt also quasi Kontrolle. Und die sind ein Stoppsignal für die Immunzellen. Hier geht es speziell um die sogenannten T-Zellen. Zellen des Immunsystems, das sieht dann das Doktor an dieses Checkpoint-Protein und sagt, oh, den darf ich nicht futtern, der gehört ja zu mir. Ja. Und dieses Stoppsignal, gemeinerweise, das haben ganz viele Tumorzellen auch. Es gibt Tumorzellen, die genau dieses Stoppsignal, das heißt PD-1 heißt so ein Klassiker, den man da immer hat. Also das PD kommt vom programmierten Zelltod, also Programmed Cell Death. PD-1 ist so der Klassiker, es gibt aber noch ein paar andere. Das heißt also, da ist plötzlich so ein Protein, das eine Protein, der Ausschalter ist auf der T-Zelle, und dazu passend ein Ligand, wie man sagt, der heißt dann PD-1L, auf der Tumorzelle. Und wenn die beiden Kontakt aufnehmen, dann wird die T-Zelle ausgeschaltet. Das ist so, als wenn so ein Polizist sie angreift und sie können ihm das Magazin aus der Pistole nehmen oder sowas ähnliches. Also ganz blöd.
Ja.
Und diesen Mechanismus, diesen Checkpoint-Mechanismus, der eigentlich sinnvoll ist, den will man bei Tumorzellen bei der Tumortherapie gezielt ausschalten. Und drum gibt es eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie, wo man Antikörper spritzt, die entweder diesen PD-1 auf der T-Zelle neutralisieren, kaputt machen oder binden, oder auch den dazu passenden Ligand auf der Tumorzelle. Das ist egal, man kann beides stoppen. Hauptsache, die beiden haben keinen Kontakt mehr miteinander und das Signal wird nicht übertragen. Und diese Inhibitor-Therapie, die ist eigentlich sehr erfolgreich. Ja, da gibt es seit den, meine ich so, 1970er Jahren hat man damit angefangen, das wissenschaftlich zu machen. Inzwischen gibt es eine Reihe von Substanzen, die da zugelassen sind, zum Beispiel für Lungenkrebs oder für Hodgkin-Lymphom. Ich meine, wir haben bei Hautkrebs auch mal das Keytruda von Merck besprochen als klassischen Anti-PD-1-Antikörper, gibt es aber noch viele andere. Und diese Inhibitoren, also eine ganz spezielle Art der Immuntherapie, diese Checkpoint-Inhibitor-Therapie, die hat man festgestellt, funktioniert besser, wenn die Menschen vorher gegen Covid geimpft waren. Das war eine ziemliche Überraschung. Ja. Gut, es gab ein paar Tierexperimente, die schon darauf hingedeutet haben. Aber dass man das jetzt aktuell, das ist ein aktuelles Nature Paper, was am 25.10. gerade eben erschienen ist, aus Texas, Houston, von der Uni dort, dass man gesehen hat, wow, also diese Checkpoint-Inhibitor-Therapie, die ganz wichtig heutzutage in der Krebstherapie bei bestimmten Krebsarten ist, die funktioniert tatsächlich deutlich besser, 20-25% besser bei solchen Menschen, die kurz vorher gegen SARS-CoV-2 geimpft wurden. Da setzt sich jeder erstmal hin und sagt, wow, das ist ja echt mal eine Überraschung.
Ich muss bei dem Wort Checkpoint immer an Checkpoint Charlie denken.
Ja,
den Berliner Grenzübergang, ja, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. Aber also wenn ich das jetzt ganz einfach erklären müsste, könnte ich sagen, das sind gewisse Checkpoints in meinem Körper, Grenzübergänge, Kontrollpunkte, wie Sie ja schon sagten. Da checken meine körpereigenen Wächter oder Polizisten, ob irgendwo feindliche Objekte herumlungern, um sie dann aus dem Verkehr zu ziehen. Nur dummerweise, wie Sie das jetzt zum Schluss erklärt haben, werden dabei eben Tumorzellen oft nur sehr schlecht erkannt. Also der Checkpoint ist irgendwie gehemmt. Und jetzt gibt es überraschenderweise gegen diese Hemmung Hilfe von außen sozusagen.
Ja, so ein bisschen kann man sagen. Also es ist so, das ist quasi, der Check heißt hier quasi jemanden stoppen in gewisser Weise. Beim Checkpoint Charlie wurden ja früher auch immer alle gestoppt oder die meisten.
Ja, genau.
Ja. Also hier ist quasi im Sinne von, so wie im Bodycheck jemanden stoppt, gemeint. Mir fällt gerade ein, dass ich kürzlich beim Checkpoint Charlie war. Ich kenne ihn noch aus der Zeit, wo ich in Berlin studiert habe und gelebt habe. Und wenn man jetzt diese Horden von Touristen sieht mit den Kameras, die da Selfies machen in der Friedrichstraße.
Ja.
Also andere Zeiten, andere Sitten.
Wahrscheinlich ja, und
das
überall
Gleiche dann an der Klinikerbrücke. Ja.
Überall kann ich mir eine russische Mütze kaufen. Ne?
Ja, ja, ja. Ja. Also genau. Demnächst kann man wahrscheinlich mit einem kleinen Panzer irgendwo spazieren fahren, aus Spaß. Also jedenfalls, letztlich ist der Checkpoint etwas, wo eine körpereigene Zelle normalerweise der T-Zelle sagen kann, halt, bitte tu mir nichts, stopp. Und das Gleiche wird missbraucht von den Tumorzellen. Das kann man durchbrechen durch die Checkpoint-Inhibitoren und die funktionieren aber bei bestimmten Tumoren schlecht und die funktionieren besser, wenn man die SARS-CoV-2-Impfung vorher hatte. Das wird quasi reaktiviert. Ich kann noch erklären, wie das funktioniert. Das sagen Sie einfach so, aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter.
Okay.
Aber wenn Sie Virologen fragen, kriegen Sie, oder Molekularbiologen fragen, kriegen Sie natürlich molekularbiologische
Antworten. Ich bin gespannt, ja.
Also was da passiert ist Folgendes, das ist nämlich ganz, ganz interessant. Das hatte man vorher schon in Mäuseexperimenten gesehen und hat es jetzt aber wirklich an Menschen auch gezeigt, dass es wirklich in der echten Welt funktioniert. Das hängt interessanterweise überhaupt nicht damit zusammen, welche RNA da drinnen ist in diesem Impfstoff. Also da müssen Sie überhaupt nicht gegen SARS-CoV-2 impfen, sondern da können Sie quasi eine beliebige andere RNA nehmen und die in so einen Lipid-Nanopartikel einpacken. Das sind ja so kleine Lipidbläschen, Fettbläschen, in denen diese Impfstoffe drinnen sind. Das heißt, es kommt nur auf diese Kombination an. Die RNA alleine geht nicht, dieses Fettbläschen alleine geht nicht, aber wenn Sie ein Fettbläschen haben mit einem Stückchen RNA drin, und so wie es im Moment aussieht, kann das fast eine beliebige RNA sein, Messenger-RNA sein, dann kommt es zu dieser merkwürdigen Stimulation und die ist eben extrem unspezifisch, die Stimulation. Also hat überhaupt nichts erstmal damit zu tun, dass da sonst ja das Spike-Protein von SARS-CoV-2 drinnen ist. Da gibt es nämlich dieses angeborene Immunsystem, das ist so ein ganz primitives Uraltsystem aus den Urzeiten unserer Evolution, hat auch jeder Wurm sowas. Dieses angeborene Immunsystem, das erkennt ganz prinzipiell mal, dass da etwas Fremdes ist und wird aktiviert eben durch diese Kombination von Fettbläschen und RNA. Wahrscheinlich, weil das ja so ähnlich ist wie bei einem Virus. Also ein Virus hat ja auch immer irgendeine RNA oder eine DNA, also eine Erbinformation drin und häufig außenrum so ein Fettbläschen. Das heißt, irgendwie scheint unser Immunsystem, die einfachen Zellen, die daran beteiligt sind, gehören zum Beispiel die sogenannten dendritischen Zellen dazu, die scheinen also das für einen Prototyp eines Virus zu halten und weil sie so ein generisches Schema im Kopf haben, wie so ein Virus aussehen könnte, im Kopf natürlich nur symbolisch, werden die aktiviert. Und dann setzen die als erstes mal munter Zytokine frei, also so Faktoren, die das Immunsystem stimulieren, Interleukin 6, Interferon Alpha. Das geht richtig krass hoch, das hat man im Tierexperiment bei Mäusen schon gesehen, 280-fache Aktivierung. Also diese Partikel, mit denen man die Impfung macht, stimuliert das Immunsystem enorm. Kleiner Rückblick an die Covid-Impfung. Das war ja immer so ein Phänomen, dass es so eine Überstimulation gab. Quasi, man brauchte gar keinen Wirkverstärker, kein Adjuvans, weil diese Kombination das Immunsystem völlig rasend gemacht hat. Und viele haben ja auch starke Nebenwirkungen am Ort des Einstichs gehabt. Und dadurch kommt es dann dazu, dass Immunabwehrzellen aus dem Knochenmark in die lymphatischen Organe wandern und dort dann eine T-Zell-Antwort machen. Und diese T-Zellen, die dann aktiviert werden, die greifen die Tumorzellen an. Diese sogenannten kalten Tumoren, die also sonst eigentlich so vor sich hinschlummern und nicht erkannt werden, oder eben Tarnkappenbomber-Tumoren, die werden jetzt plötzlich von diesen wild gemachten T-Zellen, die sind aber unspezifisch wild gemacht, die sind einfach nur hysterisch und beißen überall mal rein, wie so ein tollwütiger Hund, ja. Und dann beißen sie eben unter anderem auch in diese kalten Tumorzellen. Und jetzt passiert das Interessante: Die kalte Tumorzelle hat gerade noch geschlafen, die hat nämlich gar nicht so einen Rezeptor dafür, so einen Liganden für dieses PD-1 hat die gar nicht. Also dieses Checkpoint-System benutzt die erstmal gar nicht, weil sie im Tiefschlaf ist und im Tarnkappenmodus ist. Aber in dem Moment, wo sie jetzt gerade mal angegriffen wird, völlig sinnlos, fängt die plötzlich an, diesen PD-1-Liganden an der Oberfläche auszubilden, wir sagen zu exprimieren, um sich vor diesen wild gewordenen T-Zellen zu schützen. Und jetzt kommt die Checkpoint-Therapie, weil nämlich es dagegen ja Antikörper gibt. Und wenn man jetzt diese Checkpoint-Therapie macht und jetzt plötzlich die sich quasi geoutet haben, weil sie da von so einem kläffenden Hund gestört wurden, in dem Moment können sie mit den Antikörpern, die diese Checkpoint-Therapeutika sind, zuschlagen, weil eben jetzt plötzlich dieser Ligand an der Oberfläche ausgebildet wird, den die Tumorzelle vorher eingefahren hat, und deshalb war sie unsichtbar. Also man kann sich das so vorstellen, irgend so ein Gangster hat sich in sein Haus eingeschlossen und hält sich absolut still. Und sie wissen nicht, ob er da drin ist oder nicht. Und sie wissen nicht, ob sie das Haus beschießen sollen oder nicht, weil sie nicht wissen, in welchem Haus der Gangster drinnen ist. Und dann schicken sie kläffende Hunde vorbei oder vielleicht in dem Fall besser Polizeiautos mit lauter Sirene. Und bis dieser Gangster denkt, oh scheiße, das ist die Polizei, mache ich mal lieber die Fenster und Türen zu. Hm. Und das Haus, wo einer die Fenster und Türen zumachen wollte, also die Gegenmaßnahme ergriffen hat, da war er drinnen. Und das Immunsystem macht es genauso. In dem Moment, wo jetzt hier Zellen anfangen, diese Abwehr gegen die Immunantwort zu bilden, also diese Checkpoint-Inhibitoren sozusagen, also diese Checkpoint-Liganden auszufahren, in dem Moment wird das angreifbar für diese Therapie. Und das ist der biologische Grund, sozusagen Klammer zu Ende für die, die sich biologische Details anhören wollen. Das ist der biologische Grund, warum diese Checkpoint-Therapie tatsächlich besser funktioniert, wenn man vorher geimpft hat. Also ein ganz unspezifischer Stimulationsmechanismus, ein echter Nebeneffekt von dieser Zusammensetzung der Impfstoffe, gar nicht von der echten Covid-Impfung als solche.
Okay, klingt aber schon sehr nach Zufall und danach, dass die Wirkungsmechanismen noch gar nicht so genau erforscht sind. Klingt so, als ringt plötzlich ein großes Alarmsignal, als kriegen plötzlich die Hunde oder die Polizisten am Checkpoint eine schallende Ohrfeige verpasst und dann rennen die hysterisch, wie Sie sagten, hin und her. Und nur dadurch gelingt es plötzlich, die Krebszellen zu entdecken. Also ist da schon alles entdeckt und erforscht worden?
Nee, also ganz ehrlich gesagt, also das wird jetzt, das ist ja auch wieder Politik, das ist ja das Schöne an diesen wissenschaftlichen Dingen, dass die, wenn es irgendwas mit der Covid-Impfung zu tun haben, immer gleich politisiert werden. Da steht ja dann tatsächlich in der Zeitung drinnen, dass die Covid-Impfung vor Krebs schützt. Ja, also das ist natürlich völliger Bullshit, sondern sie ist nur von Vorteil, und zwar deutlich von Vorteil, wenn sie gerade eine solche Checkpoint-Inhibitor-Therapie machen. Dann müssen sie aber wahrscheinlich, haben sie dann irgendeinen ernstzunehmenden Krebs, der gerade auf diese Weise therapiert wird. Gibt es ja eine ganze Reihe. Für diese Menschen ist es eben von Vorteil, das wurde gezeigt. Man muss dazu aber auch Folgendes sagen, das ist ja eben völlig unspezifisch. Und das gibt es, wissen ältere Leute schon länger, also ältere Wissenschaftler schon länger, das gibt es schon ewig, ehrlich gesagt. Und zwar in den 1920er Jahren hat man Folgendes beobachtet, da hat man Autopsien gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es war, glaube ich, ein amerikanischer Wissenschaftler, der hat eben Tote untersucht, die an Tuberkulose gestorben waren und hat festgestellt, dass die statistisch seltener Krebs haben. Also wenn jemand so untersucht wird bei der Autopsie, findet man ganz oft Zufallsbefund, irgendeinen Krebs, den jemand hatte, vielleicht hat er es gar nicht so gemerkt, damals ist man ja auch schon früher gestorben. Und deshalb weiß man seit den 1920er Jahren, dass Leute, die Tuberkulose hatten, seltener Krebs bekommen. Ganz interessant, weil bei Tuberkulose das Immunsystem in so einem Daueralarmzustand ist. Diese Tuberkelbazillen, die gehen nämlich nicht weg, die bleiben ein Leben lang da und das Immunsystem ist dauerbeschäftigt. Und deshalb hat man in den 1950er Jahren, also auch echt lange her, hat man angefangen, abgeschwächte Tuberkelbazillen zu nehmen. BCG hieß es damals. Diese abgeschwächten Tuberkelbazillen, oder heißt es bis heute BCG, die hat man gespritzt und festgestellt, zuerst in Mäusen, später dann auch bei Menschen, dass man tatsächlich bestimmte Tumoren damit am Wachstum hindern kann. Das heißt, wenn man dieses Immunsystem unspezifisch stimuliert durch Gabe von Tuberkelbazillen, in dem Fall welche, die so abgeschwächt sind, dass sie keine Tuberkulose machen, dann ist dadurch das Immunsystem in so einem Alarmzustand, dass es auch häufiger Krebszellen wegräumt. Und seit den 1990er Jahren ist das tatsächlich weltweit zugelassen als Therapie bei Blasenkrebs. Da wird dann werden diese Tuberkelbazillen meistens bei Patienten, die schon operiert wurden, der Tumor ist raus, man will aber Rezidive vermeiden, Rückfälle vermeiden, dann instilliert man quasi in die Blase diese Bazillen. Die machen eine lokale Entzündung und diese Entzündung dort bewirkt, dass die Tumorzellen abgestoßen werden. Also quasi so ein Nebeneffekt der Entzündung. Und ehrlich gesagt früher, ich weiß nicht, woran das liegt, also meine Mutter, die von sowas wenig Ahnung hat mit Verlaub, die hat mir als Kind immer gesagt, Bübchen, du bist so oft krank. Ich war dauernd krank. Ich hatte ständig schlimmsten Virusinfekte und so weiter. Und einer der Gründe, warum ich Virologe geworden bin. Du bist so oft krank. Aber der Vorteil ist, Leute, die so oft krank werden wie du, also Erkältungskrankheiten und sowas haben, die kriegen seltener Krebs. Das war damals so ein Satz irgendwie. Ja. Keine Ahnung, wo sie das her hatte. Ja. Wahrscheinlich aus diesen Tuberkulose-Studien, das ist es damals wahrscheinlich irgendwo in die Yellow Press geraten. Aha. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer unspezifischer Stimulationen. Eins ist zum Beispiel Thalidomid, so ein Medikament, was man bei multiplem Myelom gibt. Verschiedene Zytokine, also zum Beispiel dieses Interleukin 2, von dem ich vorhin gesprochen habe, oder Interferon Alpha, diese Zytokine, die allgemein das Immunsystem stimulieren, die auch freigesetzt werden eben durch diese Gabe der Impfstoffe, die benutzt man auch direkt, die kann man ja herstellen, die benutzt man direkt zur Krebstherapie, zum Beispiel bei Nierenzellkarzinom und auch bei Melanom, also schwarzem Hautkrebs, werden solche Zytokine durchaus als mitbenutzt in der Therapie, nicht alleine, aber meistens zusammen mit Chemotherapeutika, weil man weiß, dass man damit quasi diese Antwort, die Aggressivität der T-Zellen allgemein unspezifisch erhöhen kann und damit die Tumorzellen aus der Reserve lockt. Die machen dann irgendwelche Dummheiten, weil sie davon irritiert sind und können dann vom Immunsystem leichter weggeräumt werden. Das ist ein uralter Effekt, wenn man so will, der also hier jetzt auch durch diese Art der Verpackung des SARS-CoV-2-Impfstoffes ausgelöst wird.
Und diese Studie, die Sie ja schon erwähnt haben von der University of Texas in Houston, die hat also auch gezeigt, dass Patienten, um es nochmal zu wiederholen, die kurz vor oder zu Beginn ihrer Behandlung geimpft waren, deutlich bessere Überlebenschancen haben, Überlebensraten haben. Können Sie sagen, was sagt die Studie darüber aus, wie stark sich diese Überlebensraten verbessert haben?
20-25%, mal so okay. Ganz grundsätzlich. Aber wenn man jetzt einzelne Tumoren anschaut, ist es so, dass die 3-Jahres-Überlebensrate, natürlich nach Therapie, das sind immer Leute, die therapiert werden, zum Beispiel bei bestimmten Art von Lungenkrebs, den nicht kleinzelligen Lungenkrebs, bei 40-60% verbessert wurde. Mhm. Also andersrum gesagt, 40% oder sagen wir mal den Mittelwert, 50% haben mehr haben 3 Jahre überlebt. Sonst ist es bei so einem Lungenkrebs schon gut, wenn man 3 Jahre überlebt. Aber in dem Fall ist die Zahl der Überlebenden um 50% höher gewesen bei denen, die vorher geimpft waren. Und auch beim Melanom, also bei diesem schwarzen Hautkrebs, ist es so, dass eine ähnliche Verbesserung der Überlebensrate da war. Also das muss man schon sagen, der Effekt ist schon sehr deutlich. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass man sowas Ähnliches mit BCG, also mit diesem Tuberkulose-Impfstoff irgendwie erzeugt hätte. ehrlich gesagt hat das auch keiner probiert, weil das wäre so ein komisches Experiment, das Immunsystem pauschal überzustimulieren, damit die T-Zellen alle Amok laufen, in der Hoffnung, dass irgendwie dann die Tumorzellen, die zu dem Zeitpunkt noch kalte Tumorzellen sind, aus der Reserve gelockt werden und umgewandelt werden in das, was wir dann heiße Tumorzellen nennen, also solche, die vom Immunsystem angreifbar sind. Auf die Idee wäre wahrscheinlich keiner gekommen. Aber durch diese Studie, das ist völlig klar, hat man das quasi als natürliches Experiment zufällig jetzt rausgekriegt, weil halt erstens so viele geimpft worden und zweitens natürlich diese merkwürdige Überstimulation des Immunsystems bei SARS-CoV-2 eben bekannt war. Also wir haben da auch oft drüber gesprochen, dass zum Beispiel diese IgG4-Antikörper dann zum Teil gebildet werden. Das heißt, das Immunsystem eine Zeit nach der Impfung mit SARS-CoV-2-Impfstoffen versucht, das Immunsystem eine Überreaktion wieder einzufangen, zu bremsen. Man merkt, dass es Tendenzen gibt, es zu bremsen, und auch diese Aktivierung von diesem PD-1, was auch immer das dann ist, da hat man drüber gesprochen, hat mit dem Checkpoint zu tun, auch das hat man schon bei den SARS-CoV-2-Impfungen im Auge gehabt. Also da gibt es ja auch so eine merkwürdige Überstimulation der Reaktionszentren in den Lymphknoten, die man da beobachtet hat. Das heißt, es scheint hier sich ein Bild sozusagen abzuschließen, und man hat natürlich wegen dieser Beobachtungen genau bei dem SARS-CoV-2-Impfstoff genauer hingeschaut. Ich glaube, man macht da jetzt eine Tür auf zu Therapien, die eigentlich bisher so ein bisschen als verschrien galten, weil man gesagt hat, so eine allgemeine Immunstimulation, das hat ja auch viele Nachteile. Kann dann sein, dass zum Beispiel Allergien stärker werden, wo das Immunsystem ja körpereigene Substanzen kaputt macht, und verschiedene andere Dinge, die man nicht so unter Kontrolle hat. Darum hat man da so ein bisschen die Finger von gelassen. BCG und ein paar ältere Therapien waren da Ausnahmen. Aber ich glaube, das wird jetzt eine Renaissance erfahren, vor allem deshalb, weil man eben weiß, dass diese Neoantigene, die ich anfangs erklärt habe, wahnsinnig aufwendig herzustellen sind und diese sehr stark individualisierte Therapie bei Krebs irrsinnig viel kostet, irrsinnig viele Ressourcen schluckt. Andererseits will man natürlich Leuten, die jetzt nicht wahnsinnig viel Geld haben, dafür auch was anbieten. Und da glaube ich, dass diese allgemeine Stimulation, wo man sozusagen mit einem Medikament in vielen Fällen die Therapieaussichten verbessern kann, durchaus was Sinnvolles ist.
Gibt es in der Studie noch weitere Einschränkungen oder Differenzierungen? Also zum Beispiel, bei welchen Patienten hilft das besonders? Vielleicht auch bei welchen Tumoren? In welchem Stadium? Unter welchen zeitlichen Voraussetzungen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt vielleicht auch nicht hilft, wenn ich vor 10 Jahren mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurde.
Ach so, ja. Nee, das ist 100 Tage. Okay. Also die haben den Cut-off, wie man sagt, nach 100 Tagen gelegt. Also 100 Tage nach der Impfung. Ist ganz interessant, wenn man nur 50 Tage nimmt, sieht man eigentlich keinen Effekt. Und wenn man 100 Tage nimmt, sieht man einen Effekt. Das liegt eben daran, dass das letztlich so ist, sie haben diese Impfung, sie kriegen durch diese Impfung eine Stimulation. Diese Stimulation wirkt über eine gewisse Zeit hinweg, und in der Zeit muss sozusagen die Checkpoint-Therapie stattgefunden haben. Und da, nur wenn sie dann einen relativ großen Zeitraum sich anschauen, sehen sie irgendeinen Effekt. Wenn sie einen kurzen Zeitraum anschauen, ist der Unterschied zwischen den Geimpften und Ungeimpften statistisch gesehen nicht groß genug. Aber der Unterschied ist trotzdem ausreichend, muss ich sagen. Das ist relativ eindeutig, dass man hier erheblichen Unterschied hat. Aber es geht eben darum, 100 Tage bis 100 Tage darf der Abstand sein zwischen der Impfung und dem Beginn der Checkpoint, der Immun-Checkpoint-Therapie. Das heißt also, das ist schon so, dass die zu dem Zeitpunkt gerade eine deutliche Wirkung dieser Impfung haben, eine deutliche Stimulation des Immunsystems. Wir wissen ja, dass die dann nach ein paar Monaten auch wieder abnimmt. Das heißt, man würde das dann wahrscheinlich so machen, wie man es übrigens auch in anderen Fällen bei Chemotherapie macht, dass man eben vorher so eine Immunstimulation macht und dann die Chemotherapie drauf hat. Es ist vielleicht auch nicht so bekannt, man denkt immer so Chemotherapie, da werden die Tumorzellen abgetötet und fertig. Das ist nicht ganz so, sondern die Chemotherapie schädigt hauptsächlich die Tumorzelle. Und dadurch, dass sie geschädigt ist, wird sie vom Immunsystem dann plötzlich erkannt. Mhm. Also eigentlich ist der Haupteffekt eigentlich der Chemotherapie der, dass Tumorzellen nicht mehr ganz fit sind, irgendwie dadurch ihre Oberflächenstruktur verändern, sozusagen nicht mehr Teflon glatt sind. Und dann sieht das Immunsystem, hoppla, da ist ja eine Tumorzelle und macht dann eine Entzündungsreaktion. Früher gab es mal, es wird heute kaum noch gemacht, gab es mal so Flüssigkeiten, die konnte man auf Feigwarzen draufschmieren. Also Podophyllin hieß das, wird heute noch ganz selten mal gemacht, aber die meisten nehmen es nicht mehr, weil es Nebenwirkungen hat. Und das ist eigentlich eine Chemotherapie, wo so Feigwarzen bepinselt werden. Und da kann man richtig zuschauen, wie die langsam verfaulen sozusagen, diese Feigwarzen, und zugleich aber eben eine massive Entzündungsreaktion entsteht, die dann den Rest da wegräumt. Das heißt, unser Immunsystem hilft eigentlich immer mit bei der Chemotherapie. Und hier hat man, wenn man so will, einen zusätzlichen Trick, um diese bestimmten Tumorzellen, die eben für die Checkpoint-Therapie eigentlich sonst nicht zugänglich sind, aus der Reserve zu locken. Viel mehr als das ist es nicht. Also ich bin deshalb ein bisschen vorsichtig, weil es ist wissenschaftlich interessant. Ich glaube, es wird da eine Weiterentwicklung geben, die sicherlich so aussieht, dass man die alte Idee mit dem BCG aus den 1920er Jahren reaktiviert und neue Substanzen sucht, die auch so eine allgemeine Stimulation machen. Man wird dann deutlicher auch Nebenwirkungen sehen, die dann natürlich massiv sein können. Wenn man so dran denkt, bei so einer Impfung kann man ja auch einen ganz schön dicken Arm kriegen. Das ist dann diese gewünschte Immunreaktion. Sowas Ähnliches muss man sich dann überlegen für die Krebstherapie als Vorstufe, als Vorbereitung, wenn man so will. Aber ich glaube, man kann nicht so weit gehen und sagen, dass damit wirklich jetzt die Wahrscheinlichkeit für Krebs geringer wird oder dass das ein Grund wäre, sich impfen zu lassen. Ja, das sicherlich nicht.
Auf diese Frage wäre ich dann auch noch hinausgekommen tatsächlich. Aber vielleicht erstmal noch so ganz allgemein, weil wenn ich ehrlich bin, das klingt für mich natürlich erstmal hoffnungsvoll, weil es sicherlich ein Durchbruch sein könnte in der Krebsforschung. Andererseits aber auch so ein bisschen bedrohlich, weil Sie haben von wilden Hunden gesprochen. Also wenn das stimmt, was die Forscher da sehen, dann ist das ja schon so eine Art Turbo für Immuntherapien. Wie realistisch ist es denn, das weiterzuentwickeln, und wie lange könnte das dauern, bis solche mRNA-basierten Krebstherapien dann im Alltag vielleicht auch ankommen?
Also da muss man eben unterscheiden. Also es gibt ja noch eine ganz andere Baustelle der echten Messenger-RNA-Therapie. Da ist dann die Messenger-RNA kodiert dann für irgendetwas, was wichtig ist für die Bekämpfung der Krebszelle und was man in diese Krebszellen reinbringen will. Das ist das, was man viele Jahre vor Covid versucht hat. Auch BioNTech hat das lange versucht. Auch eine Tübinger Firma hat das lange versucht. Viele waren da dran und es gab nie so einen richtigen Durchbruch, dass man sozusagen mit dieser Methode dann einen Impfstoff herstellen konnte, war eigentlich eher so ein Nebenprodukt der eigentlichen Krebsforschung. Davon reden wir hier jetzt aber nicht. Wir reden jetzt nicht davon, dass man mit Messenger-RNA, die man in eine Krebszelle bringt, irgendwas verändert, was dann zu therapeutischen Effekten führt, vielleicht die Zelle tötet oder anderweitig einen Effekt hat, sondern wir reden davon, dass allein die Verpackung plus die irgendeine beliebige RNA das Immunsystem unspezifisch stimuliert. Da glaube ich schon, dass man das jetzt weiter untersuchen wird, ist, welche Substanzen da geeignet sind. Es kann am Schluss sein, dass man feststellt, ja, das war ja ganz nett mit der RNA und diesem Lipid außenrum, aber es gibt irgendeinen Pflanzenextrakt aus irgendeiner afrikanischen Rinde von irgendeinem Baum. Wenn man das schön reibt und spritzt, dann kriegt man genauso einen fetten Effekt. Mhm. Also das ist tatsächlich so, dass ganz viele Pflanzenextrakte solche ähnlichen Effekte machen. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie irgendwie vom Kaktus gestochen werden und haben dann die Proteine, Eiweißmoleküle von so einem Kaktus da drinnen, oder wenn sie von einem Insekt gestochen werden und die Gifte von einem Insekt sind in der Haut, da spielt ja das Immunsystem auch erstmal verrückt. Und so mancher wurde von einer Wespe gestochen und kriegt da eine generalisierte Reaktion und liegt erstmal 2 Tage im Krankenhaus deswegen, weil eben das Immunsystem völlig durchgedreht ist wegen ein bisschen Wespengift. So ist es immer eine gewisse Gefahr, so eine allgemeine Stimulation des Immunsystems zu machen. Und deshalb ist das Beispiel mit den wild gewordenen Hunden leider richtig. Die Entwicklung wird dahin gehen, dass man natürlich versucht, jetzt speziell für diese Checkpoint-Inhibitor-Therapie, die ein bestimmter Baustein der Krebstherapie ist, auch nicht bei allen Krebsarten, aber dafür wird man jetzt versuchen, gezielt Substanzen zu finden, die den gleichen Effekt haben, wie den man hier beobachtet hat bei der Covid-Impfung, aber möglichst wenig Nebenwirkungen, möglichst spezifisch, vielleicht sogar ein bisschen spezifischer den Angriff auf die Tumorzelle forcieren, im Gegensatz zu sonstigen Unsinn, den unser Immunsystem natürlich leider auch machen kann. Mhm. Ich glaube schon, dass die Entwicklung da weitergehen wird und das ist wichtig, dass man es hier mal gezeigt hat, dass es so massiv jetzt auch in den Medien hochgepusht wurde. Das liegt natürlich tatsächlich an dem politischen Bias, der immer über diesen Covid-Impfstoffen liegt. Die einen machen immer gleich eine Schlagzeile draus, wenn irgendeine Nebenwirkung wieder gefunden wird, auch wenn sie sehr selten ist. Und die anderen machen eine Schlagzeile draus, wenn es irgendeinen positiven Nebeneffekt hat, wie in diesem Fall. Viele sagen jetzt auch ja, das ist ja, glaube ich, bekannt geworden. Es gibt andere Impfungen, die auch einen Vorteil haben, den man sich nicht so gedacht hat. Zum Beispiel die Herpes-Zoster-Impfung. Mhm. Also Zoster ist ja so eine Reaktivierung von Windpocken eigentlich. Das ist dasselbe Virus, was im Körper bleibt ein Leben lang und im Alter dann plötzlich wieder rauskommt. Und dann haben sie eben so Gürtelrose, also Zoster ist Gürtelrose. Mhm. Und dagegen gibt es eine Impfung, die wird heutzutage allgemein empfohlen, ich glaube ab 60 Jahren ungefähr. Und diese Impfung hat man durch Zufall festgestellt, verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie Demenz oder Alzheimer kriegen um 20-25%. Also auch so ähnlicher Effekt wie bei dieser Covid-Vakzine, nur in dem Fall jetzt bezogen auf diese neurologischen Symptome. Und da wird dann oft gesagt, ja schaut mal her, die Impfungen haben so viele Vorteile. Also bei der Gürtelrose stimmt es, da ist es wirklich so, dass beim Teil der dementen Patienten wohl eine Reaktivierung dieses Virus, dieses Varicella-Zoster-Virus, eine Rolle spielt. Und diese Reaktivierung des Virus mitverantwortlich dafür ist, dass die dann schneller dement werden oder sogar Alzheimer bekommen. Das ist sicher nicht bei allen so, aber beim Teil der Patienten. Und wenn sie natürlich dann rechtzeitig vorher geimpft haben, dann können sie diese Reaktivierung abwenden oder zumindest, wenn es zur Reaktivierung kommt, gibt es keine große neue Immunreaktion, sodass man hier tatsächlich einen gewissen Vorteil hat oder ein bestimmtes Risiko vermindert, indem man sich eben diese Zosterimpfung verpassen lässt. Da würde ich jetzt mal sagen, ist die Evidenz eindeutig und das ist sicherlich ein echter Grund, sich impfen zu lassen, wenn man das entsprechende Alter hat, nochmal gegen Zoster, also gegen Gürtelrose. So eindeutig, wie das bei dieser Empfehlung ist, kann man das jetzt bei dem aktuellen Covid überhaupt nicht sagen. Mhm. Ich hoffe, das ist klar geworden. Mhm. Wird aber häufig in den Berichten, die ich so lese, dann in einem Atemzug genannt. Muss man eben auseinanderhalten. Klar, der Donald Trump hat ja die Messenger-RNA-Forschung gestoppt, mehr oder minder in den USA. Also das gibt kein Geld mehr für Messenger-RNA-Forschung. mRNA-Forschung, und zwar mit Hinblick auf die Covid-Vakzine, da hat er zwar selber erheblich dazu beigetragen, dass die so schnell entwickelt wurde, mit diesem Programm, was er da unterstützt hat seinerzeit. Jetzt ist er aber eher auf der Schiene, dass er sagt, dieser Impfstoff könnte Nebenwirkungen haben und hat die Messenger-RNA-Forschung sehr stark zurückgefahren oder seine Leute haben es zurückgefahren. Natürlich ist die Reaktion der Wissenschaftler, dass gerade wenn sie sich mit sowas beschäftigen, dass sie jetzt Resultate, wo die Messenger-RNA scheinbar einen positiven Effekt hat, dann auch wieder hypen und an die Presse geben und überall wird es diskutiert. Ich finde es eigentlich schade, dass das so politisch diskutiert wird, sondern man muss einfach die Fakten relativ nüchtern sich anschauen und es ist eine tolle Nachricht, es ist interessant für Forschung, es ist kein Grund, sich deshalb impfen zu lassen. Es wäre vielleicht eine Überlegung, wenn ich wirklich weiß, ich muss eine Checkpoint-Therapie machen, dann könnte man überlegen, ob man sich ein paar Tage vorher so eine SARS-CoV-2-Impfung nochmal geben lässt, solange es nichts anderes gibt.
Und das heißt, wir stehen jetzt wahrscheinlich am Anfang einer ganzen Menge an neuen Forschungsarbeiten. Wofür wäre da zu plädieren bei diesen Forschungsarbeiten? Worauf müsste man achten?
Naja, das wichtigste Plädoyer ist, glaube ich, dass man es nicht politisch überlagern muss, sondern sehr nüchtern auf die Ergebnisse schauen. Krebstherapie ist eine ganz andere Baustelle als Impfungen. Das muss man sich immer klar machen. Menschen, die Krebs haben, gerade diese Tumoren, wo man dann zur Checkpoint-Therapie greifen muss, das sind meistens welche, wo die anderen Methoden nicht funktionieren oder schon versagt haben. Da ist natürlich jeder Strohhalm recht und da ist jeder kleine Vorteil, wenn sie ein Jahr längere Überlebenszeit generieren können, ist es natürlich ein Riesenerfolg in der Krebstherapie. Und daher ein, wenn Sie so wollen, relativ tragischer Bereich, wo man oft eben so eine Art Verzweiflungstherapien auch macht. Die sind ja dann auch ethisch, finde ich, verantwortbar, wenn man es dem Patienten richtig erklärt. Und genau das Gegenteil ist natürlich die Impfstoffforschung. Bei Impfstoffen ist es so, da behandeln sie ja, wenn ich so sagen darf, Gesunde. Und deshalb sind die Anforderungen, wir haben das ja anfangs mal an dem Beispiel gesagt, sehr, sehr hoch. Man muss überlegen, wie viele Leute muss ich impfen, um irgendeinen Effekt zu haben. Und ist diese hohe Zahl der dann Geimpften tatsächlich auch bezüglich möglicher Nebenwirkungen und der ganzen Kosten gerechtfertigt? Also das ist eine völlig andere Denke und das muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Ein Instrument kann hier in der Krebsforschung vielleicht eine Renaissance erfahren, obwohl das ganz sicherlich nicht das ist, was sich die BioNTech-Gründer mal gedacht haben, weil das ja ein totaler, wenn ich so will, sagen darf, ein ganz dumpfer Nebeneffekt ist. Das ist so, als wenn sie, um in dem Bild nochmal zu bleiben, ganz tolles Gewehr entwickelt haben, was super genau trifft und das tollste Zielfernrohr aller Zeiten drauf hat und jemand sagt, ja, das ist toll, das kann ich gut als Keule gebrauchen, indem ich umdrehe und mit dem Gewehrschaft zuschlage. Da freuen sie sich, so in der Art hat man das jetzt hier gemacht. Da glaube ich nicht, dass sie sich die BioNTech-Leute und die anderen das so vorgestellt haben. Aber so eine Art von Erfolgsgeschichte ist das. Ich glaube, für mich ist immer so eine Geschichte, darum haben wir es auch ausführlich drüber gesprochen, ich finde, so eine Geschichte ist deshalb wichtig, weil wir stehen in einem Zeitalter, wo man der Wissenschaft folgen muss. Follow the science, dazu gibt es keine Alternative, auch wenn der Begriff natürlich leider gequält wurde und die Biografie von Frau Thunberg, die das sehr stark favorisiert hat, ist ja auch ambivalent, sage ich mal. Da kann man viel Positives und inzwischen auch Kritisches zu sagen. Aber die Grundidee Follow the Science, das brauchen wir ja. Wir müssen bei den Fakten bleiben. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man nicht sagen kann, es gibt eine Wissenschaft und es gibt schon gleich gar nicht einzelne ausgewählte Wissenschaftler oder gar Virologen, wo man sagen kann, das sind diejenigen, die wissen, wo es lang geht, sondern man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass Wissenschaft voller Überraschungen ist, ein dynamischer Prozess ist. Und ich finde, für Wissenschaftler und für die über Wissenschaft reden und auch für Wissenschaftsjournalisten ist es ganz wichtig, immer so einen Respekt vor der Natur am Ende zu haben, zuzugeben, wir wissen wirklich nur einen kleinen Teil, wir werden immer wieder ganz massiv überrascht, das ist quasi das Einzige, was sicher ist, dass es immer wieder neue Überraschungen gibt, so wie diese jetzt. Und ich würde sogar sagen, man braucht als Mensch, wenn man der Natur gegenübersteht, nicht nur Respekt, sondern auch so ein kleines bisschen Demut. Und wenn man mit der Haltung grundsätzlich mal an die Dinge rangeht, dann findet man auch die richtigen Entscheidungen.
Follow the Science, mit diesem Slogan der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg verabschieden wir uns aus diesem Podcast. Das war sie, die Ausgabe zum Thema mRNA gegen Krebs in Kekulés Gesundheitskompass. Ja, vielen Dank, Herr Kekulé, für die Einblicke.
Vielen Dank, Herr Seifert. Bis dann. Ciao.
Tschüss. Und wenn Sie jetzt noch nicht satt sind und noch mehr Lust auf Gesundheitsthemen haben, dann darf ich Ihnen noch einen Podcast ans Herz legen. Einen von den Kolleginnen und Kollegen des SWR. Da geht es nämlich um Landarztknappheit. Der Landarzt vom Murgtal, so heißt diese Doku. Sie spielt in Kloster Reichenbach im Schwarzwald am kleinen Fluss Murg. Und dort hat der junge Landarzt Hans-Jörg Scheible seine Praxis. Der Podcast folgt seinem Tagesablauf und lässt die vielen, vielen Patienten zu Wort kommen, die er täglich so sieht. Also Geschichten aus der Landarztpraxis in einem schwäbischen Dorf, das natürlich überall in Deutschland liegen könnte. Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.